Achtung, Vorsicht, Sicherheitshinweis, es könnte in den nächsten Minuten etwas emotional werden und irrational nicht, aber zumindest emotional. Und das ist eigentlich nicht seine Art, weil er natürlich der Herr der Zahlen ist und weil er der Kreiswahlleiter ist und ja, eigentlich ein nüchterner Typ. Aber wir werden emotional, weil es heute die letzte Sendung dieser Art, das letzte Interview dieser Art ist. Und ich spreche und freue mich sehr, dass ich mit Rainer Schönheit, dem Wahlleiter, spreche. Schönen guten Tag, Herr Schönheit, schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Rose.
Wir haben uns schon häufiger gesprochen. Es war die ein oder andere Wahl. Es war turbulent, spannend, trublich. Sie haben immer die Ruhe behalten. Sie waren so der Fels in der Brandung, wo man denkt, ach, an dem kann ich mich festhalten. Das ist irgendwie, der hat die Klarheit. Jetzt hoffe ich mal, nehme an, dass Sie auch ein bisschen emotional werden, weil es diesmal das letzte Mal ist, dass wir miteinander sprechen. Sie gehen im September 2018 in den Ruhestand und das ist Ihre letzte Wahl, diese Oberbürgermeisterwahl. Wie sind Sie drauf? Regt Sie das ein bisschen? Sind Sie da ein bisschen sentimental oder wie ist Ihre Gemütslage?
Also sentimental würde ich es nicht bezeichnen. Es ist schon wie immer spannend, eine Wahl zu organisieren. Ich habe gute Mitstreiter dabei, aber es ist natürlich auch schon im Hinterkopf, dass es die letzte ist.
Wohl wahr. Ja. Und die erste, da fangen wir mal an, das war am 2. Dezember 1990, ich kriege das gar nicht über die Lippen, am 2. Dezember 1990 haben Sie Ihre erste Wahl, Ihre erste demokratische Wahl mitorganisiert. Was war da genau Ihr Job? Denn da waren Sie ja noch nicht Wahlleiter.
Nein, zu dem Zeitpunkt, ich muss überlegen, wer überhaupt der Kreiswahlleiter war, ja, in Erfurt, also da war Herr Schubert mein Chef damals im Amt, ich war sein Stellvertreter, aber wir haben die Bundestagswahl damals organisiert, das heißt Wahllokale, Gebiete einteilen, Stimmen Zettel beschaffen, Wahlhelfer beschaffen, das Abwickeln der Zahlen, der Wahl an sich. Ich habe am Sonntagabend alleine die Schnellmeldungen alle entgegengenommen. Das heißt also, entgegengenommen haben es Kollegen, aber ich habe es in Rechner getippt.
Und Moment, 1990 in Rechner getippt?
Ja.
Da war es schon richtig mit Rechner.
Wir hatten so einzelne PCs, natürlich nichts mit vernetzt oder sowas, einzelne PCs. Wir haben mit DBase, habe ich ein kleines Programm geschrieben damals und da habe ich das eingetippt. Das weiß ich nicht mehr wie viel.
DBase?
Ja, Räderbasis hieß es zu DDR-Zeiten. Das war also etwa das, was heute vielleicht Access im weitesten Sinn ist oder Excel. Irgendwo dazwischen bewegte sich das.
So, und dann haben Sie was eingehämmert und dann hat das dann gerechnet und dann...
Da habe ich dann ein Programm gehabt, was dann alles aufaddiert hat und dann habe ich immer einen kleinen Zettel ausgedruckt und habe mir Herrn Schubert in die Hand gedrückt oder er kam rum, um dann eben im Festsaal dann zu sagen, also momentan sieht es so und so aus. Also da war noch nichts mit live präsentieren und Beamer an Wand werfen.
Gar nicht,
ne? Na, Internet schon gar nicht, nein.
War das zumindest emotional für Sie? Weil es war ja so die erste demokratische Wahl, die Sie organisiert haben, obwohl ja es ja in der DDR auch Wahlen gab, die vermeintlich demokratisch waren, waren sie aber eigentlich nicht, weil es gab ja die Kandidaten der Nationalen Front, die hatte man zu wählen oder nicht. Hatte man zu DDR-Zeiten tatsächlich die Wahl?
Vorher. Also ich habe mal einmal eine Veranstaltung erlebt als junger Mann, ich weiß gar nicht was, es war schon in Erfurt, ja. Da wurden die Kandidaten der Nationalen Front, so hieß das damals, vorgestellt. Irgendwo, kann sein, dass es hier im Kino, wo jetzt die Barmer Versicherung ist.
Alhambra.
Dort, Alhambra, genau so hieß das, Alhambra-Kino. Kann sein, dass dort gewesen ist, ich weiß es nicht mehr genau. Und dann stellten die sich vor und auf einmal stand einer auf aus dem Publikum und beschimpfte den einen, der davon stand, dass er eben ja Alkoholiker wäre und seine Frau schlagen täte und sonst irgend sowas. Oh. Ja, das war richtig krass. Der war dann auch nicht auf dem Stimmzettel.
Aha.
Ja, der verschwand dann still und heimlich auf dem Stimmzettel.
Der Typ, der das gesagt hat, verschwand wahrscheinlich dann auch.
Keine Ahnung, ich kannte ihn nicht. Ich habe es nur live miterlebt. Fand es schon bemerkenswert. Ansonsten war natürlich so, dass die Masse der Leute haben den Stimmzettel bekommen und gefaltet und in die Urne gesteckt und nichts mitgemacht.
Wieso war nicht notwendig. Mitgemacht? Man brauchte den nicht anzukreuzen.
Nein, es wurde nicht angekreuzt. Man konnte aber seine Stimme gegen Personen schon äußern, dann musste man die Person durchstreichen.
Aha.
Das ging. Also ich habe eine Liste, sagen wir, von 10 Namen gehabt auf dem Stimmzettel. Das waren dann 5 Blatt
meistens. Da waren die Blockparteien auch dabei? Die
kein
CDU.
Parteiname, gar nichts. War nur Vorname, Nachname.
Ach so.
Ja, und dann konnte ich, wenn ich sage, ach, diesen mag ich gar nicht, ich kenne den, das taucht nichts, dann habe ich den durchgestrichen. Das war noch keine Gegenstimme, weil ja positive dabei waren, die ich nicht durchgestrichen hatte. Erst wenn ich jeden einzeln auf diesen Stimmzettel durchgestrichen habe, dann war es eine Gegenstimme. Und das war dann 1990 passiert, wo dann die Stimmung schon da war. Und dann haben wohl auch einige von den neuen Forum und was es damals alles gab, mit gezählt, beziehungsweise wussten von sich, wer solche Gegenstimmen produziert hat, und hat dann gesagt, nee, das kann nicht stimmen. Also wir sind uns sicher, in diesem Wahllokal waren es mindestens, sagen wir, 5 oder 6, und die haben nur 2 ausgewiesen oder so.
Also da sind Wahlfälschungen nachgewiesen worden, kann man sagen. Also, also gab es tatsächlich keine tatsächliche, echte, geheime, freie Wahl zu DDR-Zeiten. Insofern könnte man sagen, dass am 2. Dezember 1990 haben sie die ersten freien Wahlen tatsächlich mit organisiert.
Nach den Regeln, die auch heute noch gelten, ja.
Mhm. Ist das ein hohes Gut? Ist das was, wo die sagen, also das ist wirklich, da haben Leute dafür gekämpft, das ist wichtig, oder ist eigentlich egal, wie man wählen?
Nein, es ist schon ganz, ganz wichtig, dass wir als Bürger dieses Landes unser Votum abgeben dürfen. Und darauf baut ja eigentlich alles auf. Also wenn das irgendwo mal gekippt würde, dann wäre es vorbei mit Demokratie.
Sagen Sie.
Sage ich.
Was ist denn an der Demokratie? Ich meine, manche sagen ja, wir sind in einer Postdemokratie, die Industrie, die Wirtschaft und andere, die leiten hier die Geschicke, die großen Konzerne und die Politiker ein wenig machen. Das wäre Ihnen auch zu pauschal, oder? Dieses Urteil.
Sicherlich. Klar gibt es Lobbyismus. Auch Gewerkschaften sind Lobbyisten, genau genommen. Also von beiden Seiten gibt es sowas. Und man muss halt schauen, dass die Parteien richtige, gute, wissende, mit Fachkenntnis versehene Menschen aufstellen, um dann uns...
Noch ein Scherz. Haben Sie noch einen Scherz auf Lager?
Ja.
Er lacht, Herr Schönheit, das ist das erste Mal, dass Sie lachen. Im Grunde, Sie können ja jetzt nicht mehr viel verlieren. Oder könnten Sie jetzt, wenn Sie jetzt Geheimnisse verraten würden, könnten Sie dann Ihre Rente verlieren? Sind Sie Geheimnisträger? Nee, oder?
Nein, nicht in dem Sinne. Ja. Also sowas, das nicht. Natürlich bin ich als Beamter dem Bundesrecht unterlegen und dem Grundgesetz unterlegen und muss natürlich dort die Regeln einhalten, das ist vollkommen klar.
Sie haben nicht mal mitgezählt, Sie können gar nicht mal sagen, wie viele Wahlen Sie koordiniert haben. Es waren natürlich einige seit 1990, seit 10 Jahren sind Sie Wahlleiter, also haben Sie tatsächlich zu verantworten. Wenn es in Erfurt irgendwie jemand verbockt, stehen Sie dafür gerade. Hat Sie das belastet oder belastet Sie das, diese Verantwortung, die es ja schon ist, also wenn so eine Wahl wiederholt werden muss, oder so eine Schönheit, hat es...
Also toi, 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 ich muss ja auf Holz klopfen, also das ist mir zum Glück noch nicht widerfahren. Es ist schon so, dass es bei fast jeder Wahl irgendwo Widersprüche gibt, Einsprüche zur Wahl gibt. Aber bisher konnten wir immer beweisen, dass wir nach den Regeln des Rechtes gearbeitet haben, dass natürlich, wo Menschen arbeiten, auch Fehler gemacht werden, unzweifelhaft. Auch ich bin nicht fehlerfrei. Aber bisher haben wir nie eine Wahl wiederholen müssen.
Oh, toi, toi, toi. Zum Glück. Ist schon klar, wer Nachfolger wird, oder ist es?
Das wird ausgeschrieben. Es ist dabei, in den Formalien ist es jetzt dabei, dass man vielleicht in den nächsten Wochen dann so einen Ausschreibungstext dann mal
ins Netz stellt. Da werden Sie natürlich kritisch schauen. Seit 10 Jahren machen Sie den Job und seit 1990 im Grunde in dem Bereich tätig. Da haben Sie alle Wahlen mitgemacht, die es seit 90 gibt, oder waren Sie auch mal krank?
Nein, krank war ich nicht. Also solche Sachen, also klar ist man mal verschnupft oder so.
Ich meine, aber dass Sie so krank waren, dass Sie jetzt nicht die Wahl...
Ja, eine Wahl hat mich mal auf den Bergen in Alpen erwischt. Das heißt, ich habe einen Anruf gekriegt und da hieß es, ne, das ist die vorgezogene Schröder-Wahl. Ne? Also da war ich in Alpen wandern gewesen mit meiner Frau.
Ach, da hat ein Misstrauensvotum gestellt oder
wer? Der
hat die Vertrauensfrage gestellt? Der
sogenannte Kanzler. Vertrauensfrage gestellt und hat nicht die Mehrheit bekommen und ist damit zurückgetreten und dann musste innerhalb von 6 Wochen gewählt werden. Das war mal so ein Schreck in der Morgenstunde.
Da waren Sie in Alpen und mussten Sie dann hier Urlaub abbrechen?
Nein, so schlimm war es nicht. Also ich war ja nur 14 Tage in Urlaub, war vielleicht noch eine Woche oder sowas, das ging schon. Aber
Schröder hast du noch nicht nochmal geschafft, oder?
Wie nein, damals dann nicht mehr. Nein.
Seitdem ist Angela Merkel an der...
Kohl.
Kohl. Ach, Helmut Kohl, ich vergaß, ja, stimmt. Und dann erst Angela Merkel. Richtig. Gefühlt ist sie schon immer, das ist ja mit den gefühlten
Sachen. Das ist ja auch die vierte Legislatur für Frau Merkel, ja.
Mhm. Bei OB, da müsste es ja, habe ich ja Herrn Bausewein gefragt, wären Sie denn für eine Amtszeitbegrenzung? Und sagte er, ja, die gibt es ja faktisch, das ist die Altersgrenze.
Richtig. Also man darf am Wahltag noch nicht 65 sein. Also am 15. April diesen Jahres muss man jünger als 65 sein. Sonst kann man nicht kandidieren.
Aha. Diese Voraussetzung haben 8 Menschen beigebracht.
Richtig.
So. Darüber reden wir später. Wir wollen ja emotional bleiben. Wie ist es mit der Wahlbeteiligung? Sie machen da einen Riesenaufwand. Das kostet ja viel Geld, Personal und so. Und dann stellen Sie fest, es geht nicht mal die Hälfte der Wahlberechtigten zur Wahl. Ärgert Sie das oder sagen Sie, das ist eben auch Freiheit, dass ich auch die Freiheit habe, nicht hinzugehen und mich dem zu verweigern?
Ärgern ist zu hoch gegriffen. Natürlich berührt einen das, wenn eine bestimmte Wahl eben kaum Resonanz in der Bevölkerung findet. Man merkt ja immer wieder, je höher die Wahl angesiedelt ist, desto höher ist auch die Wahlbeteiligung.
Das höchste ist die OB-Wahl,
die
oder?
Die Bundestagswahl hat die höchste Wahlbeteiligung, leider nicht die OB-Wahl. Ja. Die OB-Wahl liegt so traditionell so zwischen Mitte 30 bis Mitte 40% Wahlbeteiligung.
So wenig?
Ja.
Aber alle regen sich schon mal, das ist doch ein Gesicht, was man sieht. Und ich meine, gut, man könnte, aber die Kommunalwahl ist dann noch ein bisschen höher, oder?
Ja, die Kommunalwahl ist in Thüringen meistens mit der Europawahl verknüpft und dadurch liegt alles ein bisschen höher, aber auch nicht wesentlich. Da liegt man dann eben zwischen 40% und 55%, je nachdem.
Aber 30, wenn man sich überlegt, dass das das Ding ist, wo man doch direkten Einfluss noch hat, die Kommune, das ist doch das, was mir...
Also der Oberbürgermeister ist wirklich unser Vertreter, unser aller Erfurter Vertreter.
Oder in.
Je nachdem, wenn es weiblich ist, natürlich, ja.
Verstehe.
Ja.
Und trotzdem gehen nur 30% hin. Das ist aber eigenartig, oder?
Ja, das ist, also ich habe hier die Zahlen von früher mal mitgebracht. Die erste direkte Oberbürgermeisterwahl 1994, also 1990 ist Herr Ruge im Stadtrat gewählt worden.
Aber noch nicht demokratisch.
Also noch nicht als Einzelwahl. Und erst 1994 gab es diese Regelung, die ja heute noch gilt, dass also der Oberbürgermeister oder die Bürgermeister in den Gemeinden direkt gewählt werden durch die Bevölkerung. Und da hatten wir mal fast 65% Wahlbeteiligung. Das war also extrem hoch und danach lag das immer so, wie gesagt, um 40% herum.
Das heißt, Herr Ruge, um das nochmal zu verstehen, Herr Ruge ist durch den Stadtrat damals eigentlich gewählt worden.
1990, ja.
Und dann ist er 94 nochmal bestätigt worden durchs Volk.
Und, das, und danach nochmal, dann 2000 auch nochmal, ja.
Der hat mittlerweile die längste Wahlperiode hinter sich, die Amtszeit.
Wenn man von 90... 18 Jahre, ja. Also, wenn Herr Bauswein jetzt die kommende gewinnt, dann könnte er Herrn Ruge überholen, natürlich.
Überholen, ne? Naja, also die OB-Wahl ist also ein schlechtes besuchte Ereignis. Da müssen wir eigentlich was dran ändern. Naja, interessant. Könnte natürlich jetzt sich verbessern, möglicherweise. Es wird ja viel Werbung gemacht. Verfolgen Sie die Budgets und den Aufwand, der betrieben wird bei den Wahlen? Ist das für Sie ein Thema?
Sie meinen jetzt bezogen der Bewerber und Parteien?
Die Kandidatinnen und Kandidaten?
Da kann ich gar nichts zu sagen. Ja. Habe ich auch keine Erfahrung. Also das liegt außerhalb meiner Kenntnisstände.
Was aber Sie verfolgen müssen, wo Werbung gemacht wird. Innerhalb des Wahllokals gibt es so eine Art Bannmeile, wo keine Wahlwerbung gemacht werden darf dann?
Das ist dann am Wahltag selbst, also am 15. April und falls wir eine Stichwahl haben, 14 Tage später, am 29. April nochmal, dann darf unmittelbar am Zugang zum Wahllokal oder zum Objekt, in dem das Wahllokal ist, also das Schulhoftor zum Beispiel, keine Wahlwerbung sein.
Könnte man sagen, dass der 29. April fast der wichtigere Tag ist, denn dann entscheidet sich's wirklich. Und als Nachschlag nochmal, können wir davon ausgehen, dass es eine Stichwahl geben wird bei so vielen Bewerbern?
Also ich rechne damit, natürlich muss ich sie planen und vorbereiten, ohne Zweifel, aber bei 8 Bewerbern und es sind ja auch namhafte Vertreter auf dem Stimmzettel, ist die Chance schon da, dass es eine Stichwahl geben könnte.
Die Leute, mit denen ich gesprochen habe, die das über Jahre verfolgen, sagen, naja, es wird eine Stichwahl zwischen Marion Walzmann und Andreas Bausewein geben. Wenn man sich das schon alle so zurechtlegt, alle denken, dass es eh so wird, kann es natürlich auch sein, dass es nicht so wird. Wäre das auch Ihre Prognose oder legen Sie sich auf sowas gar nicht fest?
Also ich habe da auch momentan kein Gefühl. Natürlich hat der Amtsinhaber einen Bonus, ganz klar. Also deswegen denke ich, dass er Bauswein, wenn es eine Stichwahl gibt, garantiert draufsteht.
Aber dass er jetzt, wie beim letzten Mal, die absolute Mehrheit holt, obwohl es so viele Bewerber, scheint nicht so zu sein.
Also vor 6 Jahren gab es 7 Bewerber auf dem Stimmzettel, nur ein weniger. Aber er hat sich deutlich durchgesetzt im ersten Wahlgang.
Jetzt sind die Stimmung natürlich ein bisschen eine andere. Es ist noch ein anderer Player auf den Plan gekommen. Marion Walzmann als bekanntere. Es gibt eine Initiative, die auch wahrscheinlich viele junge Leute anspricht. Mehrwertstadt Erfurt. Da ist schon auch Bewegung drin. Würden Sie das sagen? So im politischen Spektrum?
Also gerade bei Mehrwertstadt, die mussten ja Unterstützungsunterschriften sammeln. 200. Das heißt, 200 Menschen mussten persönlich in die Meldebehörde gehen und dort ihre Unterstützungsunterschrift abgeben. Man konnte also nicht auf der Straße sammeln, was viel einfacher ist. Und das haben die in 14 Tagen ganz locker geschafft. Die Partei hat es nicht geschafft. Die hat es nicht geschafft, woran es einmal lag. Also ich denke mal, dass Mehrwertstadt und Herr Perlwitz doch bekannt ist. Und die hatten keine Probleme, ihre Klientel zu mobilisieren.
Alle anderen Parteien und Wählerinitiativen brauchten das nicht, weil sie schon in irgendeinem Parlament schon sind.
Also Bundestag, Freie Wähler. Landtag oder im Stadtrat.
Ja. Also FDP ist ja im Bundestag und dann und so weiter.
Freie Wähler sind im Landtag und so und dann im Stadtrat. Ja. Das zählt alles mit rein. Die brauchten keine Unterstützung.
8 Kandidatinnen und Kandidaten und es wird sicher eine Stichwahl geben. Der Effekt ist, dass das zur Stichwahl noch weniger Leute hingehen, obwohl es absurd ist, weil genau da entscheidet sich es eigentlich. Wer also zur Stichwahl mobilisieren kann, wer es schafft, die Anhängerinnen und Anhänger nochmal zur Stichwahl zu bewegen am 29. April, der kann es dann wuppen und reißen?
Möglicherweise, ja. Mhm. Also die Wahlbeteiligung bei Stichwahlen liegen dann immer nur so zwischen 30% und 35%.
Eigentlich, wenn man sich überlegt, von den 174.000 Wahlberechtigten.
Richtig.
Dass dann 30% oder was sagen Sie?
Nur jetzt bei der ersten Wahl könnte man über 44-45% vielleicht erreichen, also die knappe Hälfte. Und bei einer Stichwahl liegt das nochmal 10 Punkte niedriger, also zwischen 30-35%.
Die wenigen Menschen entscheiden dann, wer die Oberbürgermeisterin wird. Richtig. Das ist eigentlich schade.
Ja. Ist so.
Ist, kann man fast sagen, nicht mehr repräsentativ.
Die Regeln sind so, genau genommen müsste Herr Bauswein nur selber hingehen, ganz alleine und sich wählen und dann wäre er auch gewählt. Also so de facto. Ne?
De facto,
also
das, ja.
Das wird nicht passieren.
Wir reden weiter mit Rainer Schönheit, der das letzte Mal zumindest hier in diesem Studio als Wahlleiter sein wird. Ich hoffe ja, dass er nach seiner aktiven Amtszeit uns doch nochmal besuchen und beraten wird. Und wir werden natürlich am 15. April und wenn es dazu kommt, am 29. April auch schon mal am Mikro sprechen, aber dann im Rathaus, da wo er zu Hause ist, er wird dann Gastgeber sein. Wir reden weiter mit dem Kreiswahlleiter Rainer Schönheit. Seit 28 Jahren koordiniert er Wahlen. Er war bei allen Wahlen, die es seit 1990 hier in Erfurt gegeben hat, dabei. Und seit 10 Jahren ist er Wahlleiter und zuständig für Statistik und Wahlen in Erfurt, der Herr der Zahlen. Er ist natürlich nichts ohne sein Team und ohne seine Leute, aber er weiß, was er tut und das seit fast 28 Jahren. Seine letzte Wahl, die er koordiniert, ist die Oberbürgermeisterwahl und die wird wahrscheinlich aus zwei Akten bestehen. Einmal der 15. April, die eigentliche Wahl und dann die Stichwahl, die noch viel wichtiger ist, nämlich am 29. April. Und wer tatsächlich Einfluss darauf haben will, wer Oberbürgermeister oder Oberbürgermeisterin werden soll, der sollte am 29. April auch hingehen. Herr Schönheit, ist das denn das gleiche Prozedere wie zur normalen Wahl, diese Stichwahl, bloß mit anderen Stimmzetteln, dass dann zwei Namen draufstehen?
Ja, genau so. Also es funktioniert ganz genauso wie am 15. April. Man bekommt ja, hat ja schon seine Wahlbenachrichtigung bekommen, unsere 174.000 Wahlberechtigten ganz rund. Und die bekommt man am 15. April auch wieder mit, sodass man dann am 29. steht dann in Medien und im Amtsblatt und so, dass man dann wieder hingeht und die wieder vorzeigt, dass man sieht, hier bin ich richtig. Dann kriegt man einen Stimmzettel, auf den nur noch zwei Leute draufstehen, zwei Bewerber. Das sind die zwei Bewerber, die am ersten Wahlgang am 15. April die meisten Stimmen bekommen haben.
Ich habe vor einigen Wochen bei Ihrem Kollegen angerufen, da wollte ich wissen, wie viele Wahlbewerber gibt es, wie viele Menschen ab 16 dürfen eigentlich wählen. Und er sagt, ach, das ist der Erste, der das fragt. Und da war ich erstmal ganz froh, dass ich der Erste war, der gefragt hat, aber er konnte mir noch keine Antwort geben, weil das Wählerverzeichnis noch nicht durch war. Und dann haben Sie mir und Ihr Kollege Auskunft gegeben. Das hat mich einigermaßen überrascht, weil ich so ein paar Schätzungen zu laufen hatte. Wie viele Menschen, die ab 16 wählen dürfen, in dem Alter zwischen 16 und 18 ist ja das Wahlalter gesenkt worden.
Richtig.
Und da gab es ja Schätzungen hier im Freundes- und Kollegenkreis, die unheimlich drüber lagen oder drunter, aber es sind letztlich 5.000 ungefähr.
Nein, 3.000.
Knapp über 3.000
sind zwischen 16 und 18 Jahre alt, die erstmalig in Erfurt jetzt den OB wählen dürfen. Das ist ganz neu. Letzte Woche haben wir dann auch mal Post vom Thüringer Landesamt für Statistik bekommen. Die Politik hat wohl jetzt auch gemerkt, dass es vielleicht interessant wäre zu wissen, wer von denen wählen gekommen ist. Und am liebsten hätten sie natürlich auch gern gewusst, wen sie gewählt hätten. Aber letzteres ist nicht möglich.
Das müssen wir erklären. Also wir bleiben mal bei den 3000 Menschen, Kindern, Jugendlichen, die ab 16 wählen dürfen. Da kann man sagen, wie viele hingegangen sind. Das können Sie natürlich rausfinden. Aber was Sie gewählt haben, nicht. Warum nicht?
Das ist eine geheime Wahl. Das heißt, also ich muss ja mit meinem Stimmzettel in die Wahlkabine gehen. Das ist Pflicht. Ich darf nicht auf der Fensterbank oder auf der Tischecke das ankreuzen. Ich muss in die Wahlkabine gehen.
Das ist Gesetz. Geheime Wahl ist Gesetz.
Ist Gesetz. Dann muss ich als Wähler meinen Stimmzettel so falten, dass keiner sehen kann, wie ich gewählt habe. Ob ich das ein-, zwei- oder dreimal falte, ist meine Sache. Und dann gehe ich zur Wahlurne. Dort wird kontrolliert, ob ich im Wählerverzeichnis stehe, zeige meine Wahlbenachrichtigung vor, eventuell auch einen Ausweis, wenn es nötig ist. Und dann sagt der Schriftführer, ja, der Herr Schönheit hat noch nicht gewählt, hat noch keinen Haken drin, kein W und sonst nichts in dieser Spalte. Und dann darf ich meinen Stimmzettel in die Urne geben und dann werde ich abgehakt.
Und das können jetzt Menschen ab 16 machen. Viele, die ich so getroffen habe, die wussten das noch gar nicht. Oh ja, ich kann, stimmt, jetzt habe ich dann mal Post bekommen. So. Spätestens, wenn sie dann Post bekommen und dann, ist das eine Rechnung, habe ich irgendwas falsch gemacht? Das ist die Wahlbenachrichtigung.
Steht auch groß drauf. Die müsste aber seit Ende März bei jedem angekommen sein. Also 25. März war der Stichtag. Mhm. Wir hatten 14 Tage Zeit, also am 11. März war der Stichtag zum Ziehen des Wählerverzeichnisses. Danach wurden die Daten aufbereitet, gedruckt, kuvertiert und dann zugestellt.
Bei den 3000 Menschen, die unter 18 sind, müssen die mit Begleitung der Eltern kommen oder können die selbstständig da im Wahllokal auflaufen?
Nein, natürlich selbstständig. Ab 16 Jahre habe ich ja auch schon einen Ausweis und kann mich dann ausweisen. Und
wenn jetzt die Eltern sagen, ich gehe mal mit in die Wahlkabine und sage meinem Kind, was sie zu wählen haben?
Nein, das ist nicht zulässig. Also man muss immer allein in die Wahlkabine. Es gibt eine Ausnahme bei Behinderten, also die eine bestimmte körperliche Einschränkung oder geistige Einschränkungen haben. Dort muss ich das aber ankündigen im Wahllokal, dem Wahlvorsteher sagen, ich brauche jemanden, weil ich sag mal, keine ruhige Hand mehr habe, zum ordentlich ankreuzen. Dann kann eine Begleitperson mit rein, kann man mitbringen oder es ist einer vom Wahlvorstand, je nachdem, ist frei zu wählen. Ansonsten muss der Wähler alleine sein. Also auch kleine Kinder, sagen wir, die jetzt in der Grundschule sind, ne, die dürfen auch nicht mit in die Wahlkabine. Die könnten ja schon lesen, was der Papa oder Mama ankreuzt.
Aber so ein Baby kann man schon im Tragetuch
haben. Also ein Baby, da ist natürlich das ungefährlich. Mhm.
Also die Eltern können nicht sagen, solange du deine Beine oder meinen Tisch stellst, entscheide ich, was du wählst, geht nicht alleine.
Nein, in dem Fall wirklich nicht.
Also 3000 Menschen, die erstmalig zu einer Wahl gehen dürfen und das ist mal die OB-Wahl. Dann gibt es noch die 5000, was ich jetzt verwechselt hatte, 5000 Menschen, die keinen deutschen Pass haben, aber EU-Bürger sind, dürfen auch wählen. Ist das auch neu?
Nein, das gilt für die Kommunalwahl schon immer. Das heißt, das ist die einzigste Ausnahme, dass hier in Deutschland Ausländer wahlberechtigt sind.
Also das heißt
nur
nicht
im Kommunalwahlbereich.
Menschen mit nicht deutschem Pass?
Ja.
Okay.
Ja. Gut. Also wer einen deutschen Pass hat oder Deutscher ist, der darf natürlich bei allen Wahlen dran teilnehmen.
Wenn ich einen deutschen Pass habe, bin ich dann zwingend deutsch. Aber es ist die Frage, was Deutscher ist, ne?
Entscheidend ist im Prinzip der deutsche Pass.
Ja. Und wer EU-Bürger ist, und da zählt ja einiges dazu, muss ich wie lange in Erfurt gewohnt haben oder gemeldet sein?
Das sind die gleichen Regeln wie für uns. Das heißt, ich muss dann 16 Jahre mindestens alt sein, ein Vierteljahr mit Hauptwohnung in Erfurt gewohnt haben, zum Zeitpunkt 15. April. Und wie gesagt, Deutscher oder EU-Bürger sein, dann darf ich wählen gehen. Es gibt auch noch Ausnahmen, dass man von Gericht her praktisch einen Gerichtsbeschluss von Wahlrecht ausgeschlossen wird oder sowas.
Ja. Also 5000 EU-Bürger dürfen wählen, 3000 Menschen, die das 18. Lebensjahr noch nicht erreicht haben. Ansonsten sind es 174.000 Menschen, die wahlberechtigt sind.
Ja.
Rund.
Ja.
Wie ist denn die Beteiligung der Briefwahl? Es läuft ja jetzt schon?
Ja, die Briefwahl läuft schon eine ganze Woche, also seit Karfreitag vor einer Woche haben wir Briefwahlunterlagen verschickt. Seit vergangenen Montag haben wir auch fürs Publikum offen. Also ist wieder hoher Ansturm. Wir haben jetzt schon 9.700 Wahlscheine erteilt. Das ist also nur 3.000 unter dem der letzten Oberbürgermeisterwahl. Und wir haben noch 14 Tage das Briefwahlbüro offen.
Macht Ihnen das die Arbeit leichter, weil Sie das schon vorher auszählen dürfen?
Vorher auszählen dürfen wir auf keinen Fall. Briefwahl ist eigentlich ein teures Geschäft. Das heißt, wir brauchen Material, Umschläge, wir müssen Porto bezahlen. Ja, also wenn wir das wegschicken an den Bürger, wenn er es nach Hause haben möchte, auch den roten Brief, den er uns zurückschickt, zurückschickt. Das Porto übernehmen wir ja als Stadt dann auch. Also das ist natürlich eine ganze Menge Geld, die damit...
Und wenn ich ins Briefwahlbüro gehe im Rathaus?
Dann da kann ich direkt wählen. Also dort sind Wahlkabinen da und dann kann ich gleich meine Stimme abgeben, das alles entsprechend eintüten und vor Ort dann in die Wahlurne gehen. Mhm. Aber ausgezählt erst Sonntag.
Ich finde ja das Ritual, in das Wahllokal zu gehen, immer was... Also komischerweise was Erhebendes und auch was, also vielleicht projiziere ich da auch zu viel rein, das ist so ein Ritual, so ein Akt dahin zu gehen an dem Tag. Wie machen Sie das?
Also ich gehe auch am Sonntag wählen. Ich wohne in Kerspleben. Ich habe mittags meistens Pause, dass mein Vertreter in der Zeit dann da ist. Und da gehe ich auch persönlich wählen. Und ich muss sagen, ich erlebe es auch immer wieder, dass die Einheimischen mit Sonntagsanzug kommen oder so richtig. Also die das wirklich, so wie sie das beschrieben haben, als was Besonderes noch empfinden.
Als Ritual und sagen, das ist nicht selbstverständlich, dass wir das können dürfen, obwohl schon über 28 Jahre.
Ja, auch vorher, es gibt ja seit 100 Jahren Wahlen, wo alle wahlberechtigt sind, also Frauen auch Wahlrecht. Da Frauen gibt es seit 100 Jahren.
Und in der Schweiz, da hat man das ja zum Beispiel auf dem Markt gemacht, dass die eine Seite sich auf die eine Seite gestellt hat und die andere, also es gibt ja Wahlprozedere. Haben Sie sich mit solchen historischen Wahlgeschichten auch beschäftigt?
Oh ja, nicht nur historische, auch aktuelle Wahlregeln und Rechte habe ich mich also als Hobby zu Hause schon mit beschäftigt. Was die Schweizer machen, muss ich sagen, finde ich sehr vernünftig. Das ist ja auch ein Bundesstaat. Das heißt, die einzelnen Bundesländer haben ja ähnlich viele Rechte, Kantone, wie jetzt Thüringen zum Beispiel oder auch Saarland oder was auch immer, Bayern. Und dort trifft man sich noch auf dem Marktplatz, dort redet man über die Sache, man erklärt das, also die einen dafür, die anderen dagegen vielleicht, je nachdem. Und dann wird dort live abgestimmt, in vielen Fällen, was man dann will, ob man das den Vorschlag annehmen will oder eben nicht.
Sind Sie auch ein Freund von Volksabstimmungen, dass jenseits der Wahlen zwischendurch auch nochmal abgestimmt wird über Themen?
Also ich würde es immer begrüßen, wenn wir sowas machen würden. Man muss es natürlich bündeln, versuchen, das mit anderen Terminen zusammenzulegen oder mehrere Abstimmungen auf einen Termin zu legen. Das auf jeden Fall. Aber die ausführenden Politiker, die haben dann ein echtes Votum der Bevölkerung dazu. Ja, es gab ja auch hier in Erfurt schon mal Ansätze, wenn ich jetzt hier an die Rathausbrücke denke, wie die gestaltet werden sollte.
Oder Hirschgarten.
Hirschgarten war auch mal. Da hat man dann, wir haben hier mit Stichprobe gearbeitet, eine Umfrage gemacht damals. Und dann hat man gesehen, aha, die Mehrheit der Erfurter tendiert dahin oder dahin. Und dann ist man auch, sag mal, als Entscheider auf sicheren Boden, ne? Man kann sagen, okay, also ich bewege mich da auf sicheren Boden, weil ich den Willen der Bevölkerung damit realisiere.
Und manchmal ist es auch Willensbildung und Diskussion, selbst wenn das dann auch so kommt, wie ich es nicht wollte, aber man hat das darüber gesprochen und gestritten und so weiter.
Also genau, es kann ja sich auch die Meinung ändern in der Diskussion über das Thema. Ne? Das kann ja natürlich auch vorkommen. Ne?
Sind Sie voller Sorge um unsere Demokratie, wenn Sie die Destabilisierung in der Welt, in Europa sehen? Haben Sie manchmal Angst um die Freiheit, die es seit 28 Jahren noch länger gibt? Oder sind Sie immer so, ach, das wird schon so bleiben, Rechtsstaat, Demokratie, Frieden?
Ja, es ist natürlich in den letzten 100 oder auch gar 200 Jahren vieles in Europa passiert. Alle Varianten von Regierungsformen hat es ja da gegeben. Ne? Also ich denke mal zum Beispiel an die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, da war Europa offen, wie heute auch. Wenn man die Postkutsche bezahlen konnte, konnte man quer durch Europa reisen. War kein Problem, man brauchte nichts, außer dass man die Postkutsche bezahlen muss, ne, oder seinen Lebensunterhalt bezahlen musste. Das haben wir heute auch in großen Teilen Europas wieder. Eine schöne Sache. Andererseits natürlich muss man auch gucken, dass die Regeln eingehalten werden, die man sich als Gemeinschaft gegeben hat. Ne? Das ist auch ganz wichtig, dass eben Kriminalität oder was auch immer nicht von außen her hereinschwappt. Ne? Das kann auch passieren.
Sie müssen aufpassen, dass Sie nicht zu politisch werden, weil Sie sind als Beamter und als jemand, der die Wahlen leitet, dürfen Sie sich ja nicht zur einen oder anderen Seite bekennen. Sie müssen so.
Also ich werde nicht sagen, wen ich wählen werde. Ja, natürlich nicht, klar.
Ja, ist klar.
Ja, so nicht. Und ich werde auch kein Votum für irgendeinen oder eine.
Das dürfen Sie gar nicht. Das begleitet auch den Anstand, dass Sie das, das hat Ihnen noch nie gejuckt, auch in den letzten, also zumindest, also ich erlebt habe, haben Sie sich da immer zurückgehalten. zurückgehalten?
Also ich habe schon meine Meinung zu vielen und vielleicht in der Familie werde ich auch schon diese eine oder andere schon sagen, aber das ist ja dann unter uns. Ich gehe auch nicht zu solchen Wahlveranstaltungen. Ich habe mich bisher da immer zurückgehalten. Es ist immer schwierig. Also wenn man zu dem einen geht, müsste man zu allen gehen. Mhm. Und wo ist dann die Grenze? Und, ja. Und andererseits habe ich natürlich auch genügend zu tun, so dass ich dann abends, wenn ich zu Hause bin, auch froh bin, dass ich meine Ruhe habe, mich entspannen kann.
Sie kommen aus Zumbach, aus Sonneberg und der Name Schönheit, wo kommt der her? Das hat was mit dem Beruf zu tun oder mit, was ist das?
Nein, also manchmal habe ich mal gesagt, also ich bin geboren. Nein, das stimmt nicht. Das ist Fränkisch und Fränkisch wird ja alles weich gesprochen. Ne? Schönheit, Heid heißt Kopf übersetzt. Aha. Also möglicherweise gibt es einen Berg, wohl in Richtung Saalfelder Gegend, der Schönkopf heißt. Und da kann sein, dass der Name herstammt.
Ach, Zumbach ist schon Franke.
Ja, das sind Oberfranken.
Das ist Oberfranken, Sie sind also eher Franke und kein Thüringer.
Ja, wobei, ich weiß nicht, ob es überhaupt Thüringer gibt in dem Sinne, aber das ist Oberfranken.
Also Sie fühlen sich eher, würden Sie eher als Franke fühlen als Thüringer?
Nein, das, so kann man es auch nicht sehen. Ja. Also die Heimat ist natürlich Oberfranken, aber ansonsten ist Thüringen meine Heimat.
Und könnten Sie nach Zumbach reden? Also würden Sie das noch hinkriegen?
Also zu Hause klappt das.
Ja? Was ist zu Hause?
Wenn man in der Gegend ist, dann kommt es wieder.
Sie nennen das immer noch zu Hause, obwohl Sie schon seit über 30 Jahren, oder wie lange sind Sie schon in Erfurt?
Also ich bin seit 1980 in Erfurt.
Und dann sagen Sie immer noch zu Zumbach zu Hause?
Ja, das, dort wo man geboren ist, das ist immer noch Heimat.
Ja?
Irgendwo schon, ja.
Mhm. Aber Erfurt haben Sie sich schon anverwandelt, das ist schon Ihr...
Ja, ich bin 1974 zum Studium nach Ilmenau gegangen, habe dann bis 78 dort studiert, dann war ich 2 Jahre in Dresden mit meiner Frau. Ich habe sie beim Studium kennengelernt und danach...
Was haben Sie studiert?
Theoretische Elektrotechnik.
Theoretische Elektrotechnik. Deswegen haben Sie auch hier mit D-Base oder mit, wie heißt das?
Räderbass
programmiert.
Nein, gar nicht eigentlich. Theoretische Elektrotechnik ist eigentlich... Funkwellen, alles was...
Funkwellen also sehr sagt viel, mir gar nichts.
Ultra-Kurzwelle. Meinetwegen auch sowas, ja. Also alles, was so in der Luft da ist an Wellen und Magnetismus und solche Dinge mehr, also sehr viel Mathematik, habe dann tatsächlich nicht wirklich in dieser Richtung gearbeitet, habe dann eigentlich ziemlich von Anfang an Software entwickelt.
Sie waren Software, deswegen Redermas und
ja.
Machen Sie das heute auch noch mit Computern rum?
Ja, Computer ist ja heute das Alltagsgeschäft, hat ja jeder. Selbst Ihre Musik ist ja auf dem Computer. Na, die holen Sie ja nicht mehr von einer Platte runter oder von einer CD.
Ich könnte aber, wenn ich wollte.
Natürlich, aber praktisch ist es alles irgendwo als MP3 oder was auch immer da. So ist das bei uns auch heute. Ich muss sagen, ich war sehr früh mit Computern verbandelt. Also 1980 dann hier in Erfurt ging das los. Wir haben Betriebssysteme entwickelt für Mikrorechnerentwicklungssysteme.
Also das heißt
bei Funkwerk oder was?
Nein, Robotron.
Ach, Robotron, ja.
Robotron. Es gab ja viele Industriebetriebe eigentlich in Erfurt, oder? Robotron,
ja.
Optima
gehörte mit Funkwerk, zum Konzern sozusagen. Ihr
Pressenwerk, wie hießen die?
Umformtechnik.
Ja. Meine Güte. Hat Sie das geschmerzt, diese Deindustrialisierung in Ostdeutschland und speziell in Erfurt?
Also zu Optima kann ich schon sagen, dass es schmerzte, aber es war natürlich auch die Entwicklung der Technik. Das heißt also, wer Strom hatte, brauchte keine elektrische Schreibmaschine mehr, sondern der hat einen Computer genommen. Ja, und wer keinen Strom hat, der braucht eine mechanische Schreibmaschine. Also zwischen Computer und mechanischer Schreibmaschine hat sich dann die Entwicklung gezeigt. Ne? Und Deutschland oder Europa an sich ist einfach vom Lohnkosten her viel zu teuer, um dann eben mit den, in Anführungsstrichen, Billiglohnländern mithalten zu können, um jetzt eine mechanische Schreibmaschine zu bauen. Das war der Tod. Und Computer hatte eben die Optima nicht gebaut. Ne? Also die kamen woanders her.
Wie sind Sie denn eigentlich in die Stadtverwaltung gekommen?
Ja, indem mein früherer Chef, der Herr Schubert, dann, wir kannten uns aus der Robotron-Zeiten schon, irgendwann dann zu mir kam und sagte, hör ich mal, ich suche noch jemanden, hast du nicht Lust?
Du kannst doch rechnen.
Und dann habe ich ja genickt, rechtzeitig genug, und es war für mich natürlich, gut, sonst der eine oder andere war doch eine ganze Weile arbeitslos von meinen Bekannten, bis er dann wieder Fuß gefasst hatte. Die ganz Jungen, die sind in alte Bundesländer gegangen, die haben dort natürlich sehr schnell Fuß gefasst, da war das Problem nicht die Arbeitsstelle, sondern das Wohnen. Ne? Also die Wohnung zu finden war das größere Problem damals, 90, 89. Und ich hatte ja schon Familie und Kinder und da war es das Umsiedeln natürlich nicht so einfach. Und
wie alt sind Ihre Kinder jetzt?
Ja, mein großer Sohn, der wird nächstes Jahr dann 40 schon, also 39 mittlerweile. Die Tochter hat mir gerade einen Enkelsohn beschert, unser drittes Enkelkind.
Das ist zum dritten Mal schon Opa.
Ja.
Bevorzugen Sie Großvater, Opa oder was ist so der Lieblingsbegriff?
Also die Enkelkinder sagen Opa. Das ist ganz normal. Ja.
Genau, so ein Großvater oder Großpapa. Das ist, der Großvater. Dann können Sie sich also dann ab September voll auf das Großvatersein konzentrieren oder was machen Sie dann, was Sie schon immer mal machen wollten, weil Sie haben ja dann Zeit ohne Ende.
Na, erstmal ist noch Haus und Garten da, wo ich mich damit beschäftigen kann. Es ist vieles, sage mal, liegen geblieben, wo ich sage, jetzt machen wir nichts. Jetzt machen wir erstmal noch die Oberbürgermeisterwahl zu Ende. Und dann kümmere ich mich darum. Und dann engagiere ich mich auch im Heimat- und Geschichtsverein in Kersbleben. Und da werde ich dann auch weiter noch aktiver sozusagen werden.
Alles klar. Und, Sie sind nicht so im Schaukelsessel sitzen und das
machen. Man muss sich neue Reviere suchen, ganz klar.
Jetzt Revier, klar, das klingt wie Jagd.
Naja, es ist, Sie haben ja auch Ihr Revier. Sie stehen hier in diesem Rondell. Das ist Ihr Revier. Es hat nichts mit Jagd zu tun, sondern das mit Ihrem Einflussbereich.
Ja, das, was ich machen will, was, genau, mich, was ich leidenschaftlich tue.
Man muss auch im Ruhestand wieder ein neues Revier finden.
Und das könnte dann der Heimat- und Geschichtsverein sein.
Und Sommertheater, das ist das Highlight von unserem Verein. Immer das letzte Wochenende August oder das erste Septemberwochenende, sondern am Sonntag. Alles einheimische Schauspieler im Pfarrgarten mit
In
Kersbleben im Pfarrgarten.
Und manche sagen Kerbsleben. Ist das nur ein Versprecher oder gab es Kerbsleben?
Es gibt ja böse Zungen, die behaupten, das machen die Erfurter mit Absicht. Nein, SP, Kerbsleben.
Wieso sind die Erfurter, aber Kerbsleben sind doch auch Erfurter?
Oh, nicht wirklich.
So,
und jetzt also ich bin ja nur zugereister. Ne?
So, ja. Wie ist das mit den Ortsteilen? Fängt ja bei Stotternheim an und hört bei Kersbleben auf. Da gibt es die Erfurter, das sind die arroganten Städter, die hier im schönen Schick. Und dann gibt es die, die in den Ortsteilen wohnen. Und
also arrogant würde ich jetzt nicht sagen.
Ich sage das jetzt mal überhöht, ironisch. Also dass die Kersblebener, die sind nicht als Erfurter fühlen, sind zwar eingemeindet, aber sie fühlen sich als eigene Gemeinde.
Ja, das ist noch überschaubares Gebiet. Also Kersbleben hat rund 1700 Einwohner. Mhm. Davon sind die Hälfte in einem Neubaugebiet, was seit der Wende entstanden ist, angesiedelt. Aber die im Ortskern, im alten Ortskern wohnen, da kennt man sich. Und man redet miteinander, man achtet auch aufeinander, man achtet auch auf Ordnung und Sauberkeit. Es ist ein großer Spielplatz da, dass es ordentlich aussieht. Ich denke mal, das macht das Leben in einem kleinen Ort aus, dass man Zusammenhalt hat, mal gemeinsam macht. Wenn wir als Heimatverein, sagen wir mal, vorhaben, dann wird eben auch die örtlichen Gewerbe mal angefragt oder dann die Feuerwehr natürlich dazu und sowas. Wir wollen jetzt im Juni, wie haben wir es genannt, Linderbach-Regatta machen oder sowas. Also wir machen immer im Juni so einen Sonntagnachmittag irgendwas.
Was hat das mit Linderbach zu tun?
Der Linderbach fließt ums Dorf herum und dann, wir wollten es nicht Entenrennen nennen, ne? Also so nicht, aber im Prinzip ist auf der halben Strecke nach Töttleben ein Bolzplatz und da wollen wir dann ein bisschen brädeln, ein bisschen uns aufhalten, ein bisschen schwarz machen und vielleicht auf dem Linderbach irgendwelche selbstgebauten Wasserfahrzeuge.
Sie sagen Brädeln, interessant, ja, dass Sie nicht Grillen sagen, ja, Brädeln. Aber man kommt ja ein Rostbrat, Rostbrädel kommt ja auf dem Rost und die Wurst wird gebrädelt. Sehr schön, ja, dazu müsste es mal schönes Wetter werden. Gut, man kann ja bei jedem Wetter eigentlich
grillen. Klappt bei uns eigentlich regelmäßig, dass es schön ist, das Wetter.
Ich merke und ich spüre, Sie freuen sich auf den Ruhestand und haben da gar keine Angst davor.
Nein, keinesfalls.
Na, Sie sind Beamter, kriegen also eine Pension. Und
teils.
Ach so.
Naja, ich habe ja zu DDR-Zeiten ganz normal Sozialversicherungsbeiträge bezahlt und für diese Zeit kriege ich auch die normale Sozialversicherungsrente und für die Zeit kriege ich eine anteilige Pension. Also es sind zwei, die da zusammenspielen.
Mhm. Und Sie haben in zwei Systemen gelebt, also können den Vergleich machen und können Sie Leute verstehen, die sagen, ach, in der DDR war es besser oder da hatten wir der Zusammenhalt größer und die sich die alten Zeiten nicht zurückwünschen, aber zumindest sehr positiv davon sprechen?
Also sehr positiv ist vielleicht überzogen. Jede Zeit hat ihre Vorteile und Nachteile. Mhm. Also ich denke schon, dass diese mehr gleicher war in der DDR und damit auch das Miteinander teilweise besser war wie heute, wo man heute sagt, ja, mit denen gebe ich mich nicht ab, das ist nicht mein Niveau oder auch finanziell, keine Ahnung, irgendwo. Zum Glück ist es im Dorf wirklich nicht so. Also das ist der Unterschied. Das gibt es keine freiwillige Ghettoisierung sozusagen, wie es mal vielleicht auch in der Stadt gibt. Klar, gibt es schon historisch gesehen, wer am Hopfenberg wohnt, ist ein anderer. Und Alt-Erfurter sagen, nördlich vom, vom Talknoten wohnt kein ordentlicher Erfurter, in Anführungsstrichen. Ne? Aha, also solche Sprüche gab es auch, natürlich. Ja, ja. Ich bin ja kein Einheimischer, ne? Ich habe mir das ja erzählen lassen.
Das ist richtig. Wir reden mit Schubert, er ist der Kreiswahlleiter und das zum letzten Mal, deswegen diesen sentimentalen Abschluss-Talk, Abschlussgespräch. Und er ist das letzte Mal hier in dieser dienstlichen Funktion in diesem Studio. Wir werden ihn am 15. April natürlich nochmal am Mikrofon hören und das nicht zu knapp, weil er natürlich die Zahlen verkünden wird, die ab 18 Uhr oder 18.30 Uhr dann zumindest eintrudeln werden am 15. April. Dann wird zumindest klar sein, spätestens um 20 Uhr, 20.30 Uhr, wer in die Stichwahl kommt. Dazu wird es mit Sicherheit kommen, mit der großer Sicherheit, ganz sicher ist es natürlich nicht, kann auch Überraschungen geben. Und dann ist am 29. April die Stichwahl. Es ist seine letzte Wahl, sein letzter Akt, denn er geht im September 2018 in den Ruhestand. Der ist auch schon zumindest sentimental, aber er hat noch die nötige Gelassenheit und Ruhe. Die Rede ist von Rainer Schönheit. Herr Schönheit, das ist eine Wahl, die auf der einen Seite nicht so viel interessiert, andererseits natürlich auch spannend ist. Und so eine Stichwahl ist ja auch spannend, weil dann die Frage ist, wer wen mobilisieren kann. Wie ist es da mit den Vorschriften für die Wahlwerbung? Sind die dann genauso, was jetzt im öffentlichen Raum die Wahlwerbung betrifft? Da gibt es ja diese Wesselmänner, die großen Aufsteller. Wie sieht es da aus?
Also Wahlwerbung ist in der örtlichen Gemeinde immer geregelt, wie man, wo man was aufhängen darf. Man muss also hier ins Bürgeramt gehen und dort seine Wahlwerbung beantragen.
Auch diese Großaufsteller an den Straßen,
zum das Beispiel, muss alles genehmigt werden. Dass man, ja, also das Plakat an sich nicht, nee, aber ich meine, wo man es hinstellt, ja, dass es eben nicht, sag mal, an einer Ampel hängt oder sowas, das darf eben nicht sein. Oder dass so ein großes Plakat eben Verkehrsschilder verdeckt, das kann auch nicht sein. Also das regelt alles das Bürgeramt. Auch da sind die Fristen, im Vierteljahr vorher darf man anfangen und muss es nach der Wahl auch wieder zügig wieder abbauen und einsammeln. Für die Stichwahl ist das gleich. Das heißt also, natürlich kann man dann für die Stichwahl nochmal Wahlwerbung machen, um für die zwei, die dann auf dem Stimmzettel stehen, dann die Leute nochmal zu animieren.
Ja. Zur Wahl. Ich habe jetzt mal zum Bahnhof gefahren im Auto und dann habe ich fast einen Unfall gebaut, weil ich an so einem Bauzaun, an so einer Absperrung, war ein großes rotes Plakat und dann sagt, was ist denn, für wen ist das jetzt? Muss sowas auch genehmigt werden, wenn ich an der Baustelle irgendwo ein Plakat oder jemand privat an seinem Haus jetzt für Bausewein oder für Walzmann oder für Marco Enke Werbung macht?
Muss ich gestehen, da bin ich nicht so fit an diesen Regeln. Also das macht für uns wirklich das Bürgeramt. Okay. Wir haben im Internetangebot auf der Wahlseite dann auch ihren Text als PDF-Datei. Das sind zwei Seiten, da steht alles genau drin.
Was man darf und was man nicht darf.
Wo man sich melden soll und was man darf und was man nicht darf.
Mhm. Was man wie man darf, ist wählen. Wenn ich jetzt in Erfurt wohne und mir sicher bin, dass ich wahlberechtigt bin, aber noch nichts bekommen habe von Ihnen, kann ich mir das auch nochmal dann im Wahlkreisbüro holen? Und sagen, ich habe nichts bekommen. Was tue ich, wenn ich die Wahlbenachrichtigung noch nicht bekommen habe zum heutigen Zeitpunkt?
Also sie hätte schon vor einer Woche da sein müssen.
Ja.
Letzte Woche war auch die Auslegung des Wählerverzeichnisses, so ist es vorgeschrieben. Das heißt, also da hätte man eigentlich schon reagieren sollen.
Auslegung Wählerverzeichnis, das heißt, ich kann die Namen und Adressen von allen 174 Leuten einsehen, wenn ich es will.
Naja, so wörtlich kann ich es nicht bestätigen. Nein, ich muss schon, sag mal, begründen, warum ich jetzt etwas sehen möchte.
Ich will wissen, wo Rainer Schönheit wohnt in Kerbsleben. Da gucke ich mal ins Wählerverzeichnis bei S und dann kriege ich raus, wo sie wohnen.
Nein.
Das geht
also
nicht.
So einfach nicht. Also ich muss begründen können, warum ich jetzt eine Auskunft aus dem Wählerverzeichnis haben möchte. Ich könnte sagen, hier, mein Nachbar ist dies oder jenes. Ich bin der Meinung, dass er eigentlich nicht wahlberechtigt sein dürfte oder sowas. Und dann kann man da eine entsprechende Auskunft bekommen. Oder auch zu meinen eigenen Daten. Ich kann sagen, ich habe keine Wahlberechtigung bekommen. Bin ich im Wählerverzeichnis drin, zeigt mir mal. Ja, so. Und dann heute natürlich am PC, am Monitor, dann kann ich sehen, aha, ja, Herr Rainer Schönheit steht da drin und alles ist gut. Ich kann auch ins Wahllokal gehen, wenn ich keine Wahlbenachrichtigung bekommen habe, müssen natürlich Ausweis oder Reisepass oder was Ähnliches was mich praktisch autorisiert dann mitbringt.
Herr Schöner, nochmal was Grundsätzliches. Was bedeutet freie und geheime Wahl? Geheime Wahl haben wir ja schon mal ein bisschen versucht zu erklären. Was bedeutet freie Wahl?
Also frei heißt auch die Möglichkeit eben nicht zu gehen. Also ich darf gehen, ich muss nicht gehen. Ja, es gibt ja auch Länder in Europa, die haben eine Wahlpflicht. Aha, ja, es ist so. Zum Beispiel Belgien gab es das mal. Dort, das ist der Unterschied. Es sind frei, geheim, gleich. Oh, jetzt kriege ich die fünf alle nicht zusammen. Gleich heißt das, also jede Stimme auch genauso viel zählt. Also nicht die Stimme von Mann mehr zählt wie die von der Frau oder jung oder alt. Sowas nicht. Das also gleich, unmittelbar. Das heißt also auch, wir wählen hier keine Wahlmänner, zum Beispiel wie bei den US-Präsidenten. Da werden ja Wahlmänner gewählt, die dann in dem Gremium dann den US-Präsidenten wählen. Wir wählen unmittelbar unsere Abgeordneten oder den Oberbürgermeister zum Beispiel.
Ja. Das ist das Grundprinzip der freien, geheimen, unmittelbaren und gleichen Wahlen. Ja. Das klingt ganz groß. Wenn Sie jetzt zurückschauen, was gab es Dinge, die kurios waren, und sagen, das werde ich nie vergessen, wo irgendeiner mit dem Koffer da hingefallen ist oder irgendwas, was jetzt was an andere. Sind Pannen passiert, Dinge, die Sie nicht vergessen werden?
Natürlich, Pannen würde ich es nicht nennen, aber es gibt immer mal Ereignisse, die unvorhergesehen sind. Ich kann mich mal an einen Wahlsonntag erinnern, da hat der Wahlversteher, holt ja immer am Samstag bei uns hier seinen Wahlkoffer ab. Das ist ein Aluminiumkoffer, wo also das Wählerverzeichnis drin ist, Büromaterial, was man so braucht. Manchmal auch Stimmzettel, wenn es kleine Wahlen sind. Und der wollte eben Sonntag früh dann zum Wahllokal fahren und hatte einen Verkehrsunfall. Ja, es ist ihm nichts passiert, außer Blechschaden. Und hat ihn dann die Polizei mit seinem Koffer dann zum Wahllokal gefahren. Also da Freund und Helfer, kann man da wirklich sagen. Mit der Polizei haben wir immer Kontakt. Die wissen auch, wo wir unsere Wahllokale in Erfurt haben, jetzt auch am 15. April, wer Wahlversteher und Stellvertreter ist. Und wenn es wirklich, der Wahlversteher hat ja Hausrecht, wenn es mal wirklich zu Problemen kommt, die er nicht mehr beherrscht, dann darf er auch die Polizei anrufen und dann kommt die auch.
Mhm. Herr Schönheit, ich bedanke mich für Ihre Arbeit, für Ihren Einsatz. Wir hören uns am 15. April wieder. Was würden Sie sagen, warum sind freie, geheime, gleiche Wahlen wichtig? Warum haben Sie diesen Job gemacht? Was hat Sie angetrieben und motiviert? Außer natürlich das Geld, jetzt möglicherweise Ihre Existenz, aber ja, es war ja, habe ich das Gefühl, mehr als ein Job, oder?
Natürlich ist es mehr ein Job. Also ist ja das, was wir in der DDR eigentlich haben wollten. Und dafür ja auch, dann gab es auch in Leipzig die Montagsdemos und sowas. Ne? Also diese Dinge waren uns ja ganz, ganz wichtig. Und deswegen bin ich immer da eingetreten dafür, dass es auch ordentlich gemacht wird und die Regeln eingehalten werden, dass keiner bevorzugt wird, keiner benachteiligt wird. Dass bei mir waren immer alle gleich, die da gekommen sind, alle Wahlbewerber, ob Parteien oder Personen, links wie rechts, Mitte, sonst was, die wurden alle gleichmäßig gut behandelt.
Das ist ein Prinzip und ich hoffe, dass wir uns am 15. April natürlich wiedersehen und am 29. April können wir davon ausgehen, ab 18 Uhr werden wir dann auf Sendung sein.
Schön.
Und am 29. und dann kann man das weiterverfolgen.
Im Festsaal im Rathaus ist öffentlich, also wer möchte, kann gerne kommen. Und wir werden, sagen wir, die ersten Ergebnisse etwa ab 6:30 haben und vielleicht gegen 7 können wir sagen, so ungefähr könnte es ausgehen.
Sunbache, Freie Radios Kummen. Was können Sie noch mal was Sunbaches sagen? Sagen, geht zur Wahl, ihr Elenden oder ihr ein Sunbacher Aufruf zur Wahl zu gehen.
Kriegen also das ist natürlich ganz, ganz schwierig. Nein, das also kriege ich nur zu Hause zusammen, muss ich ehrlich gestehen. Da, wenn dann das Umfeld stimmt, dann passt das dann auch mit der Sprache.
Und jetzt gehen Sie wieder nach Hause, zumindest in Ihr Erfurter Zuhause an diesem Ostermontag. Ich danke Ihnen, dass Sie trotz Feiertag da waren. Hat mir großen Spaß gemacht. Ich freue mich auf den 15. April. Und ich hoffe, dass wir uns auch in diesem Studio dann nicht mehr als Wahlleiter, sondern als Privatmensch und Auskenner hier bald wiedersehen.
Ich freue mich. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ich mache das gerne auch in der Zukunft, wenn Bedarf besteht. Gerne.
Das war Rainer Schönheit. Vielen Dank. Tschüss.
Wiederhören.